Wir erinnern uns noch sehr gut an das Jahr 2015, als ein Satz der bundesdeutschen Kanzlerin Angela Merkel die europäischen Staaten bezüglich ihrer Ansichten über die seit Jahrzehnten zu Tausenden Richtung Europa strebenden Flüchtlinge aus vor allem afrikanischen und arabischen Staaten teilte. Wir schaffen das. Dieser Satz war vor allem Ausdruck eines christlich geprägten Gefühles der Nächstenliebe, welche dort zum Handeln auffordert, wo auch immer es Menschen mit dem Leiden anderer zu tun haben. Der Imperativ hierzu lautet: Hilf anderen Menschen aus ihrer Not. Neben vielen anderen Staaten, insbesondere in Osteuropa, war es vor allem Polen, welches die größte Aufmerksamkeit auf sich zog, indem es die Aufnahme von Flüchtlingen kategorisch ablehnte. Diese Haltung verwundert insbesondere deswegen, weil Polen zu einem der katholischsten Länder Europas zählt, womit die Aufforderung zu christlicher Nächstenliebe und somit zur Hilfe gegenüber den tausenden Flüchtlingen eigentlich selbstverständlich sein sollte. Jedoch sah Polen vor allem eine Ursache in den endlos langen Flüchtlingsströmen. Das Resultat der Kolonialpolitik im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts seitens Ländern wie Deutschland, Frankreich, der Niederlande, Belgien, Großbritannien etc. Die Liste ließe sich schier endlos fortsetzen. Nach der Argumentation der Polen sollten die Länder, die in der Vergangenheit verantwortlich für diese Kolonialpolitik waren, diese Verantwortung auch heute übernehmen und somit ihre Vergangenheit aufarbeiten. Jedoch scheint diese Argumentation nur dann stichhaltig, wenn man selbst keinerlei kolonialistische Politik betrieben hat. Genau dies bestreitet Per Westerberg während seiner Laudatio zur Verleihung des Nobelpreises für Literatur 2019 an Olga Tokarczuk, indem er von einer Form des polnischen Kolonialismus spricht. Diese Aussage wirft die Frage auf, inwieweit die verbreitete Annahme, das damalige polnisch-litauische Doppelreich habe mit Kolonialismus nichts zu tun gehabt, historisch belegbar ist. Blickt man in die Geschichte des Kolonialismus, so lässt sich erkennen, dass die Bestrebungen der einzelnen Länder doch sehr unterschiedlich waren. Während nämlich vor allem westliche Länder wie Deutschland, Frankreich und Großbritannien Kolonien vor allem in Afrika und im Indischen Ozean hatten, kolonisierte Russland beispielsweise lediglich Alaska, was heutzutage fast vergessen ist. Von polnischen Kolonien weiß die Öffentlichkeit heutzutage gar nichts, sodass der Eindruck erweckt wird, dass diese osteuropäischen Staaten keinerlei koloniale Ansprüche stellten. Dies ist jedoch nicht ganz richtig. Polen hatte sehr wohl Kolonien, und zwar in Brasilien und Peru. Um dies zu verstehen, muss etwas weiter zurückgeblickt werden in die polnische Geschichte.
In der Mitte des 16. Jahrhunderts begann Iwan der Schreckliche, sein Heer in Bewegung zu setzen, um den Schwertbruderorden in Livland zu schlagen, das gerade von Reformation und Gegenreformation zerrissen wurde. Um sein Land zu schützen, legte im Jahre 1561 der letzte Ordensmeister Gotthard Kettler dem polnischen König Sigmund II. August einen Lehnseid ab, sodass in dessen Folge der Orden säkularisiert worden ist. Die Gebiete Kolland und Semgalen, die heutige historische Landschaft in Lettland, wurden zu Lehngebieten des polnisch-litauischen Doppelreiches. Die restlichen Gebiete des ehemaligen Ordens wurden dem polnisch-litauischen Doppelreich einverleibt. Im Jahre 1642 war Jakob Kettler der Herzog der belehnten Gebiete, ein Enkel Gotthard Kettlers. Dieser Mann war äußerst wissbegierig, reiste deshalb sehr viel durch Westeuropa und begeisterte sich insbesondere für die Niederlande und deren Kolonialpolitik. Verblüfft darüber, wie solch ein kleines Land, solch eine große Anzahl von Kolonien verstreut über den Gesamtplaneten regieren konnte. Die Niederlande hatten zum damaligen Zeitpunkt Kolonien sowohl in Nord- als auch in Südamerika, in Afrika und auch in Asien. Dort zum Beispiel das gesamte heutige Indonesien. Kettler schloss aus seinen Beobachtungen des niederländischen Kolonialsystems, dass ein Erfolg kolonialer Politik nicht unbedingt von der Größe eines Landes abhinge, sondern von dessen Entwicklungsniveau bezüglich seines Handels und seines Handwerkers. Begeistert von den handwerklichen Fähigkeiten der Niederländer, warb er niederländische Fachkräfte ab, um in Kolland die erste Schiffswehr zu errichten. 1647 versuchte Jakob Kepler, den polnischen König Władysław IV. Wasa davon zu überzeugen, eine Handelskompanie aufzubauen, um geschäftliche Kontakte mit Indien und Afrika zu pflegen. Sein Vorschlag kam allerdings sehr ungünstig, da sich König Władysław IV. Wasa gerade mit Kosakenaufständen auf den ukrainischen Gebieten herumschlagen musste und seine Prioritäten eher in der Niederschlagung dieser Aufstände sah. Also Władysław IV. Wasa 1648 starb, witterte Kettler erneut seine Chance eines Aufbaues einer Handelskompanie. Er wandte sich an Johannes Kasimir, dem Nachfolger Władysławs IV. Wasa, und stieß bei ihm auf offene Ohren. Um dieses Unterfangen finanzieren zu können, mussten Geldquellen eröffnet werden. Diese sah Johannes Kasimir vor allem seitens des Vatikans, so dass man sich schließlich zu Papst Innozenz X. begab, um ihn mit der Begründung zur Finanzierung des Unternehmens zu überzeugen, dass man den Katholizismus auf der Welt zu verbreiten helfen wolle, ein Angebot, was der Papst angesichts der Ausweitung des Protestantismus nur zu gern annahm. So kam es, dass Kulland im Jahre 1651 Besitzer einer kleinen Kolonie in Gambia wurde, die es mit Hilfe der Engländer erhalten hat. Diese Inseln nannte er Jakobsinsel, das spätere James Island, heute Kunta Kent Island. Die Beziehung zu den gambischen Häuptlingen waren recht gut. Kettler zahlte eine Art Pacht für die Nutzungsrechte an den Gebieten und belieferte die Einheimischen auch mit Metall, Glas, Keramik und Textilwaren, die man aus Kulland importierte. Im Gegenzug exportierte man von Gambia nach Kulland Sand, Elfenbein, Palmbutter und Wachs. Darüber wurde auch versucht, in größeren Rahmen Perlen zu fangen. Es wurden Sklaven aus anderen Teilen des afrikanischen Kontinents gekauft und die Einheimischen wurden christianisiert. Diplomatische Beziehungen zwischen Gambia und Kulland wurden aufgenommen, indem die Herzöge aus Gambia Gesandte nach Kulland schickten. Will man diese Vorgänge als ersten Kolonisierungsakt bezeichnen, so fand ein zweiter 3 Jahre später statt, als am 20. Mai 1654 das Schiff Herzogin von Kulland an der Tobago-Küste ankam, das 120 kulländische Soldaten und 80 kulländische Familien an Bord hatte. Somit wurde Tobago erst sehr spät zu einem Kolonisierungsgebiet, das dann auch folgerichtig Neues Kulland genannt wurde. Die Städte Jakobusstadt, Kasimishafen und die Jakobusfestung wurden gegründet. Angebaut und exportiert wurden hier Zuckerrohr, Tabak und Kakao, wobei selbstverständlich auf gambische Sklaven als billige Arbeitskräfte zurückgegriffen wurde. Die Exporte bescherten der Insel relativ hohe Einkommen, was sich natürlich auch auf das Bevölkerungswachstum auswirkte. Binnen kürzester Zeit wuchs die Bevölkerungszahl auf 12.000 Personen. 1655 begann das schwedische Königreich Krieg zu führen gegen das polnisch-litauische Doppelreich. Einen Krieg, der als sogenannte schwedische Sintflut in die Annalen der polnisch-litauischen Geschichte eingegangen ist. Jakob Kettler kämpfte damals selbstverständlich auf der Seite des polnischen Königs, geriet dabei jedoch für 2 Jahre in schwedische Gefangenschaft, womit die Insel Tobago verloren ging, die dann von den Niederlanden besetzt worden ist. Doch damit gaben sich die Niederländer nicht zufrieden. In der Folgezeit versuchten sie noch 2-mal das kulländische Gambia zu besetzen. Jedoch scheiterten beide Versuche, was vor allem daran lag, dass der gambische Häuptling Barra den derzeitigen Status quo beibehalten wollte. Er betrachtete nämlich die Kulländer als seine Vassallen, da diese ihm zahlungspflichtig gegenüber waren für Wasser und Holz, das sie benötigten. Konnten die niederländischen Invasoren zwar noch abgewehrt werden, so gelang es trotzdem ein Jahr später dem britischen Königreich, die Insel zu erobern. Seitens der polnischen Seite bestand aufgrund des Mangels an finanziellen Mitteln keinerlei Interesse, eine Rückeroberung zu wagen. Außerdem war das polnisch-litauische Doppelreich selbst immer noch im Krieg mit den Schweden, weswegen die Gebiete in der Übersee jetzt nicht gerade im Zentrum ihres Interesses standen. Darüber hinaus war der Verlust der Kolonie auch im Interesse polnischer Getreidehändler, welche sich durch die Konkurrenz der Importe aus den Kolonien in ihrer Existenz bedroht sahen. Letztendlich verlor das polnisch-litauische Doppelreich also seine kleinen Kolonien wieder. Angesichts der Tatsache, dass dieses Reich im Jahre 1795 zum dritten und letzten Mal geteilt wurde und damit für 123 Jahre von der Landkarte verschwand, teilte es selbst das Schicksal eines eroberten Landes.
Ihre Unabhängigkeit gewannen Polen und Litauen 1918 nach dem Ersten Weltkrieg zurück. Die Welt war zu dieser Zeit zwischen die Großmächte Großbritannien, Frankreich und weiter zwischen kleine Länder wie Belgien, Italien oder Japan geteilt. Die Gesamtfläche aller Kolonien betrug 60,6 Millionen Quadratkilometer, was einem Anteil von 44,9% des gesamten Festlandes der Erde entspricht. Fast die Hälfte aller Länder der Erde waren also damals Kolonien, zumindest gemessen an der Landmasse. Der Anteil der kolonisierten Bevölkerung betrug 581,6 Millionen Menschen, fast ein Drittel aller Erdbewohner. Das nach dem Ersten Weltkrieg wieder entstandene Polen, die Zweite Polnische Republik, verfügte somit im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Nationen über keinerlei Kolonien. Es gab auf der ganzen Welt auch keine freien Gebiete, die es hätte kolonisieren können. Polen versuchte also über Entschädigungsforderungen an solche zu gelangen. Hierzu wurde im Jahre 1928 die See- und Flussliga gegründet, welche das Ziel verfolgte, die ehemaligen überseeischen Gebiete zurückzuerlangen und somit sowohl eine Bevölkerungsexpansion als auch eine Wirtschaftsexpansion zu bewirken. Diese Liga beanspruchte mindestens 10% der Fläche der ehemaligen deutschen Kolonien als Entschädigung für die aus ihrer Sicht ungerechte Aufteilung der deutschen Kriegs- und Handelsmarine, für die unangemessene Festlegung von Entschädigung und für den im Vergleich zur Gesamtbevölkerungszahl unverhältnismäßig hohen Anteil von Polen, die in der deutschen Armee und der deutschen Polizei gedient hatten. 1931 wurden die kolonialen Ansprüche erneut neu formuliert. Sollte Polen die geforderten kolonisierten Gebiete zugesprochen werden, so könnten: erstens, polnische Migranten sich in den Kolonien ökonomisch, kulturell und rassisch frei entwickeln. Zweitens, die wirtschaftlichen Bündnisse der Migranten mit der Heimat beibehalten werden. Drittens, die polnische Handelsexpansion auf den überseeischen Märkten unterstützt werden. Und viertens, sich Polen mit notwendigen Rohstoffen und anderen Kolonialprodukten versorgen. Jedoch war es aufgrund der damaligen Weltaufteilung kaum möglich, zusammenhängende Gebiete als Kolonien zu erhalten. Es wurde also eine andere Strategie gewählt. 1934 kaufte die aus der See- und Flussliga hervorgegangene See- und Kolonialliga ein 7000 Hektar umfassendes Gebiet in Parana, das schnell auf 22.000 Hektar erweitert wurde, um polnische Siedlungen zu gründen. Ähnliche Versuche auf anderen Gebieten Brasiliens misslangen jedoch. Um diese Kolonisierungsmaßnahmen zu finanzieren, wurde auf den Kolonialaktienfonds zurückgegriffen, der 1932 gegründet worden ist. Auch in Argentinien wurden polnische Siedlungen gegründet, die sich jedoch von der herkömmlichen Kolonienpolitik anderer Länder grundsätzlich unterschieden. So urteilte beispielsweise die argentinische Presse, dass die polnischen Kolonisatoren hartnäckig an der Bekämpfung von Armut und damit verbundenen wirtschaftlichen Problemen arbeitete, während beispielsweise die italienischen und spanischen Kolonien, die sich auf weitaus günstigerem Territorium befanden, verfielen. 1934 wurden darüber hinaus Land in Liberia gekauft, um dort polnische Kolonien zu gründen, was dazu führte, dass diplomatische Beziehungen mittels eines polnischen Konsulates in Liberia und eines liberianischen Konsulates in Polen aufgenommen werden konnten. 1935 verlangte das Deutsche Reich die Rückgabe ihrer im Zuge des Ersten Weltkrieges verlorenen Kolonialgebiete, womit sich auch die Rhetorik der polnischen See- und Kolonialliga veränderte. Nunmehr argumentierte man mit dem Mangel bestimmter Rohstoffe, welche nur aus den Kolonien zu beziehen waren, und verwies in diesem Zuge auf die hohe Geburtenrate in Polen und dem daraus resultierenden schnellen Bevölkerungswachstum. Eigene koloniale Gebiete würden der eigenen Bevölkerung neue Arbeitsmöglichkeiten bieten, die zwar nicht unbedingt in Form von Arbeitsplätzen für polnische Staatsbürger direkt in den Kolonien zu realisieren nötig wären, sehr wohl aber durch Rohstoffimporte Arbeitsplätze im eigenen Land schaffen und sichern sollte, zum Beispiel durch eine direkte Verbindung der Häfen in Danzig und Gdingen mit Schwarzafrika. Jedoch unterstützte die polnische Regierung solche Ansprüche der See- und Kolonialliga nicht. Bis 1936 unterstützte die polnische Regierung diese Ansprüche also nicht. Doch 1936 forderte der polnische Außenminister Józef Beck die Erweiterung der Kolonialkommission um die Länder, die Interesse an Kolonien hatten. Grund für diese Veränderung waren die neuesten Ereignisse in der internationalen Politik. Italiens Angriff auf Abessinien, weitere verstärkte Kolonialforderungen Deutschlands und die imperialistischen Bestrebungen Japans. Frankreich unterstützte damals Polen in seinen Kolonialansprüchen. Es wollte allerdings die polnischen Forderungen für eigene Zwecke nutzen. So äußerte sich Paris gegen polnische Ansprüche an die Gebiete der ehemaligen deutschen Kolonien und machte einen anderen Vorschlag. Die Länder sollten Kolonien abgeben, die Frankreichs Meinung nach zu viele davon hatten. Gemeint war hier Großbritannien.
Ungefähr zur selben Zeit bot Frankreich Polen Unterstützung an bei der Lösung der jüdischen Frage in Polen. Diese Lösung sah das Asyl jüdischer Bevölkerungsteile vor, woraus sich die Parole entwickelte Juden auf Madagaskar. Diese Parole stieß bei der jüdischen Bevölkerung auf großes Interesse, da hierdurch die Utopie eines eigenen jüdischen Staates durchaus als realisierbar erschien. Diese Lösung gewann auch dadurch breitere Zustimmung, weil seitens der Deutschen bereits im 19. Jahrhundert laut darüber nachgedacht wurde, die jüdischen Teile der eigenen Bevölkerung zur Emigration zu zwingen und somit zu vertreiben. Die Lösungsmöglichkeit einer jüdischen Emigration nach Madagaskar und die damit verbundene Chance auf einen eigenen jüdischen Staat erschien da als die wohl mildere Lösung. Polen war von dieser Idee angetan, ließ es doch selbst nach 123 Jahren Besatzung und seiner Überbevölkerung vor allem in ländlichen Regionen große wirtschaftliche Not. So sollte die Idee einer jüdischen Kolonie in Madagaskar unter humanitären Bedingungen erfolgen. Forciert wurde diese Idee dadurch, dass Frankreich ab Mitte der 30er Jahre sein Angebot an Polen dahingehend änderte, dass es für seine wirtschaftliche Hilfe bei diesem Projekt Polen verpflichten wollte, Juden nach Madagaskar umzusiedeln. Dafür war Frankreich bereit, Polen Madagaskar zu geben. Jedoch wurde nach Prüfung der Realisierungsmöglichkeiten festgestellt, dass dieses Projekt unmöglich umzusetzen sei. Schon wegen der exorbitanten Kosten, die eine solche Umsiedlung verursachen würde, und somit wurde aus der zunächst humanitär orientierten und positiv konnotierten Forderung Juden nach Madagaskar eine antisemitische Parole. Trotz der bisher gescheiterten Kolonialbestrebungen stellte Polen praktisch bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs immer wieder neue Ansprüche auf Kolonien. Der deutsche Einmarsch in Polen am 1. September 1939 durchkreuzte diese Pläne letztendlich jedoch für immer. Nach den Kriegsjahren erlitt Polen selbst quasi wieder das Schicksal einer Kolonie, die des russischen Nachbarns.
Angesichts dieses kurzen geschichtlichen Abrisses lässt sich zur Frage der kolonialen Verantwortung Polens folgendes Fazit ziehen. Polen wurde nie zu einer Kolonialmacht. Selbst bezüglich der polnischen Kolonien stellen sich bis heute viele Historiker die Frage, ob Kolonien eines Vasallen als Kolonien seines Herrn betrachtet werden können. Auch dort, wo Polen aktive Kolonisierungspolitik betrieb, kann man nicht unbedingt von skrupelloser Ausbeutung der indigenen Bevölkerung sprechen, wie sie seitens der anderen Kolonialherren Usus war. Im Gegenteil war Polen an der Entwicklung der eigenen Kolonien interessiert und nicht an deren skrupellosen Ausbeutung, wie das Beispiel der polnischen Kolonien auf argentinischem Gebiet zeigt. Jedoch muss auch konstatiert werden, dass Polen seine überseeischen Regionen klar instrumentalisierte, indem es deutlich ökonomische Interessen verfolgte und unter Besiedlung vor allem die Weiterentwicklung der eigenen Landsleute anstrebte, nicht unbedingt aber diejenigen der indigenen Bevölkerung. Darüber hinaus verstärkte das misslungene Migrationsprojekt für die jüdische Bevölkerung massiv die antisemitische Atmosphäre im eigenen Land.
Meinte dies Per Westerberg in seiner Laudatio auf die Verleihung des Literaturnobelpreises an Olga Tokarczuk in Stockholm? Bei der Beantwortung dieser Frage ist zu bedenken, dass Polen selbst im 19. Jahrhundert durch die polnischen Teilungen ein ähnliches Schicksal hatte wie die Kolonien in Afrika, indem es quasi zu einer Kolonie seiner Nachbarstaaten wurde. Jedoch sieht es so aus, dass dieses gemeinsame Schicksal auf polnischer Seite eher nicht zu einer Identifikation mit dem Schicksal der kolonisierten Länder beitrug. Die kolonialen Ansprüche Polens, formuliert nicht durch die See- und Flussliga bzw. See- und Kolonialliga, sondern auch offiziell durch die polnische Regierung, vor allem in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts, scheinen dies zu bestätigen. So kann man mutmaßen, dass Polen seinen Anteil an der Kolonisation durchaus gehabt haben könnte, wäre es nicht geteilt, sondern ein freies Land geblieben. Polens misslungene Kolonialpolitik schützte die Nation jedoch nicht vor Rassismus. Trotz der Tatsache, dass die Kolonialpolitik und somit das Schicksal der indigenen Bevölkerung der Kolonien Thema des Geschichtsunterrichts an polnischen Schulen ist, ist dennoch das Stereotyp des faulen Afrikaners, der lediglich nach Europa kommt, um sich an der Wirtschaft und Sozialleistung der europäischen Länder zu bedienen, bei der polnischen Bevölkerung immer wieder anzutreffen. Es ist dies eines der Klischees, welches die Ablehnung der polnischen Bevölkerung gegen eine Aufnahme von Flüchtlingen bestimmt. Die harten Zeiten des Sozialismus und die für viele Menschen noch härteren Zeiten des wirtschaftlichen Wiederaufbaus nach Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1989 sind im kollektiven Gedächtnis immer noch so lebendig, dass Polen nicht bereit ist, irgendwelche Kosten zu eigenen Lasten und zugunsten von Fremden zu tragen. Ein Blick auf Frankreich zeigt zudem, dass der Preis für die eigene Kolonialpolitik sehr hoch sein kann. Dazu kommt noch die Wahrnehmung der nicht sehr erfolgreichen Integrationspolitik seiner westlichen Nachbarstaaten. Polen hat aus diesem Grund Angst vor der Flüchtlingspolitik der EU und lehnt sie somit kategorisch ab. Dies versuchte das Land damit zu kompensieren, dass es viele Migranten aus Ländern aufnahm, die ihnen kulturell näher standen, zum Beispiel aus der Ukraine. In diesem konkreten Fall fühlen sich die polnischen Regierungen auch unabhängig von der eigenen politischen Agenda dazu verpflichtet, die Ukraine in ihren Bestreben nach Freiheit zu unterstützen. Aus Sicht vieler Ukrainer war nämlich Polen einstmals ihr Kolonisator. Dies ist aber schon eine andere Geschichte.